Moin, ihr lieben Leute. Ich freue mich, dass ihr auch in diesen schwierigen Zeiten wieder bei uns eingeschaltet habt. Und natürlich möchte ich nicht nur euch begrüßen, sondern auch meinen heutigen Gast. Grüße ich, Stefan.
Ja, vielen Dank, Freddy. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen.
Du bist ja ein alter Bekannter von mir sowieso, aber auch innerhalb dieses Podcasts. Denn vor einigen Monaten hast du schon einmal aus deiner Examsvorbereitung berichtet, die du soweit selbstständig und ohne Rep absolviert hast. Mittlerweile bist du mit dem ganzen Spaß des Examens durch und hast auch deine mündliche Prüfung schon absolviert. Und ich denke, ich darf verraten, dass man sich über deine Noten nicht beschweren kann. Würde man mich zumindest fragen, würde ich sagen, Jung, mach fertig, pack ein, nehme ich mit. Daher, lass uns doch mal auf deine letzten Wochen und auch auf die Monate zurückschauen, seit der letzten Folge bis heute, bis zu diesem 3. März 2020. Außer du willst jetzt schon am Anfang noch etwas loswerden.
Nee, meinetwegen können wir das genauso machen, wie du das vorgeschlagen hast.
Ja, dann die große, ganz, ganz allgemein gehaltene Frage. Was hältst du denn von deiner Examsvorbereitung? Bist du zufrieden mit deiner Examsvorbereitung? Wahrscheinlich, wenn man die Noten anguckt, muss man sagen, auf jeden Fall. Aber ich kann mir vorstellen, dass du trotzdem noch etwas finden kannst, wo du vielleicht sagst, das hätte ich anders machen sollen oder nicht. Aber erstmal so ganz allgemein, wie ist der Status? Bist du zufrieden?
Ja, also wie du das schon gesagt hast, bei den Noten wäre es wohl ein bisschen vermessen zu sagen, dass ich unzufrieden bin. Aber ich bin ja auch jemand, der die Sachen nicht immer einfach so hinnimmt. Und deswegen wäre es für mich ein bisschen zu leicht, jetzt rückblickend zu sagen, dass alles perfekt lief, weil die Noten am Ende gestimmt haben. Dementsprechend ist es natürlich so, dass nicht jeder Tag perfekt war und auch allgemein in den Planungen beziehungsweise in der Examsvorbereitung ein, zwei Dinge dabei waren, die man wahrscheinlich hätte besser machen können, effizienteres Lernen vielleicht, ein, zwei klausurtaktische Überlegungen, die man sich ein bisschen früher hätte stellen können. Und dementsprechend können wir auf jeden Fall im Laufe dieser Folge vielleicht auf ein, zwei Lehren zurückkommen, die ich mir so ein bisschen rückblickend gefunden habe in Bezug auf das, was ich getan habe, in Bezug darauf, was man allgemein bedenken sollte in der Examensvorbereitung. Aber natürlich ist es so, wie wir das ja auch beim letzten Mal schon gesagt haben, dass gerade die Examensvorbereitung eine sehr, sehr lange Phase ist, aber vor allem eine sehr, sehr subjektiv geprägte. Und dementsprechend ist natürlich alles, was ich jetzt für mich als Lehren daraus gezogen habe, nicht universal anwendbar und dementsprechend genau. Können wir da gerne drüber schnacken, aber wie gesagt, alles natürlich unter Vorbehalt.
Und ich glaube, dass selbst wenn es trotzdem ja nur recht subjektiv ist, man trotzdem sehr, sehr viel daraus lernen kann, wenn man sich anhört, die Gedanken, die jemand hatte während seiner Examsvorbereitung, auch danach, während des Prozesses, weil ich weiß ja, dass du da auch viel ausprobiert hast, viel ja auch reflektiert und experimentiert hast. Und dann ist es natürlich immer viel wert, auch einfach mal verschiedene Ansätze mitzubekommen. Deshalb lass uns doch direkt mit deinen großen Lehren anfangen, die du gerade eben angesprochen hast. Was war das Nonplusultra, wo du sagst, das hat dir am meisten während der Examsvorbereitung gebracht? Was hat am meisten weitergeholfen? Was war der Grundbaustein oder die Grundbausteine?
Ja, ist natürlich ein bisschen platt und hört man auch von allen Seiten, aber im Endeffekt Consistency is key, ist tatsächlich der Baustein, der für jedes längere Projekt irgendwie den Erfolg gewährleistet. Also die Kontinuität im Lernen ist einfach das A und O. Letztlich bringt es nichts, wenn man 3 Tage die Woche 12 Stunden lernt und die anderen 4 Tage dann Woche sein lässt. Und dementsprechend habe ich auch viele Tage gar nicht mal so viel gelernt einfach, sondern einfach quasi diesen Schritt, diese halbe Stunde, um einfach im Stoff zu bleiben. Und nach der halben Stunde war es dann an den meisten Tagen so, dass man im Stoff drin war und dann auch nicht zwingend wieder aufhören wollte, beziehungsweise nicht mehr ganz so viel Motivation oder Disziplin brauchte, um dann auch den Lernstoff vom Tag zu absolvieren. Und genau deswegen die erste große Lehre, Kontinuität. Letztlich hört man ja auch von allen Seiten, die Examensvorbereitung ist, aber letztlich tatsächlich am ehesten mit einem Marathon zu vergleichen. Und da bringt es nichts, wenn man die ersten Monate Vollgas gibt, jeden Tag 12 Stunden lernt oder aber nur die letzten Monate nutzt, um zu lernen. Weil im Endeffekt ist es wichtig, dass man quasi auf dem Peak seines Wissens auch dann tatsächlich die Klausuren schreibt. Und deswegen die zweite große Lehre auf jeden Fall, Planung. Es ist super wichtig, sich die Zeit vernünftig einzuteilen, zu schauen, dass man den Lernstoff, der ja unmittelbar vor einem steht, dieser am Anfangs relativ groß wirkende Berg, den man dann überwinden muss, um im Endeffekt dann auch erfolgreich die Examensklausuren absolvieren zu können. Und diesen Stoff kann man sich aber sehr gut in kleinere Portionen einteilen. Deswegen wäre das meine zweite große Lehre, dass es sehr sinnvoll ist und auch wichtig, sich einen konkreten Plan zu erstellen. Je nachdem, wie detailverliebt man ist, kann man das natürlich bis auf die Minute oder Stunde des einzelnen Tages runterbrechen. Was aber auf jeden Fall erfolgen sollte, ist eine Monatsübersicht, sodass man sieht, an welchen Tagen bzw. in welchen Wochen man welche Rechtsgebiete oder welche Fragekomplexe man bis zu welchem Punkt absolvieren muss, um sich selbst eben auf dem Weg auch nicht zu verlieren. Also bei mir war es jetzt tatsächlich so, ich habe angefangen zu lernen im Juni 2020 und hatte meine Klausuren im April 21 und Oktober 21, jetzt die mündliche Prüfung Ende Februar 22, sodass das im Endeffekt gute anderthalb Jahre waren. Und wenn man da nicht guckt, dass man den Stoff einigermaßen sinnvoll aufgliedert, dann lernt man manches viermal und andere Themenkomplexe wahrscheinlich gar nicht. Deswegen genau würde ich da auf jeden Fall einen zweiten Schwerpunkt draufsetzen.
Und wie hat sich vor allem jetzt im Bereich des zweiten Punktes, den du genannt hast, denn deine Planung bewahrheitet? Weil ich meine, wir hatten auch in der ersten Folge mit dir schon darüber gesprochen, dass du dir auch sehr viel Gedanken gemacht hast, eben für diese Planung, weil du die damals schon als sehr bedeutend angekündigt hast. Jetzt kannst du es mittlerweile ja bestätigen. Wie konntest du das denn umsetzen? Also hat dein Plan von Anfang an schon durchaus gepasst oder musstest du auch nochmal tiefgreifende Änderungen und Anpassungen vornehmen?
Also tiefgreifend musste ich tatsächlich nicht nochmal was verändern, aber definitiv auch teils komplexere Sachen umstellen. Im Endeffekt hat sich für mich herauskristallisiert, dass es sehr sinnvoll ist, in mehreren Zyklen zu arbeiten, sodass man den Stoff in der Examensvorbereitung nicht einmal aufarbeitet, quasi von Tag 1 bis Tag X und dann alles einmal gehört hat, sondern dass man Tag 1 bis Tag X in drei Komplexe aufteilt und dann vor den Klausuren quasi jedes Rechtsgebiet bzw. jeden Themenkomplex dreimal erarbeitet hat, einmal bezüglich der Grundlagen, in der zweiten Ebene dann die Grundlagen und darauf aufbauend die konkrete Fallgestaltung und im dritten Zyklus dann noch die examensrelevanten Probleme bzw. Klassiker oder aber besonders interessante Klausurkonstellationen, die man sich da ein bisschen genauer angeschaut hat, um einfach die Möglichkeit zu bekommen, so ein bisschen nicht nur das abstrakte Wissen zu haben, sondern auch, was bei uns Jurastudierenden ja auch enorm wichtig ist, die konkrete Fallgestaltung kennenlernt und so die Probleme auch in den Klausuren erkennt und die Probleme auch zuordnen kann.
Und wie war es da bei dir während dieser Lernzyklen? Weil ich habe auch heute noch das Problem, dass ich vor allem in Bereichen, wo ich tendenziell noch wenig Ahnung habe, weil ich beispielsweise die Vorlesung nie gehört habe, immer die Schwierigkeit habe, rausfiltern zu können, was denn tatsächlich wichtig ist und was nicht wichtig ist. Ich mache mir auch manchmal dieses Verlegenheits-Auswendig-Lernen, so vor allem im Öffrecht jetzt, was durchaus meine Schwäche ist, dass ich auch teilweise völlig unnötige Inhalte stumpf auswendig lerne, einfach nur, weil ich das Gefühl habe, ich kann das doch jetzt nicht liegen lassen. So, ich weiß, es ist absolut schwachsinnig an vielen Stellen, ich versuche das auch zu reduzieren, aber da besteht regelmäßig die Gefahr. Wie war es da bei dir während dieser Zyklen, vor allem im ersten Zyklus, wenn ich es richtig verstehe, wo du ja quasi noch einmal das grobe Fundament gelegt hast? Woher wusstest du, woran du dich orientieren musst? Wie hast du jetzt auch im Nachhinein ein Gefühl bekommen, ob oder was richtig wichtig war, was man berücksichtigen sollte, oder hast du dann im Nachhinein gesagt, okay, an diesen Stellen hätte ich das vielleicht anders filtern können, mich anders an die Materie ranbegeben können?
Ja, das gab bei mir da zwei große oder hilfreiche Methoden, die ich angewandt habe. Die erste Methode war, sich ein Lehrbuch zu schnappen und oder ein Skript, je nachdem, womit man arbeiten möchte, und dann einfach zu schauen, was von dieser Seite könnte ich weglassen, um eine Klausur noch lösen zu können, und was von dieser Seite des Lehrbuchs oder des Skriptes ist eben elementar, um in der Falllösung voranzuschreiten. Und da erkennt man dann schnell, wenn es natürlich um Detailwissen geht, um irgendein Sonderproblem, dann brauchst du das in der Regel nicht, um die Klausur zu lösen, sondern im Endeffekt nur, um dieses Problem zu lösen. Und dieses Problem tritt aber nur in eins von 50 oder 100 Fällen auf, sodass das für mich im ersten Zyklus irrelevant war. Die zweite Möglichkeit, das relevante Wissen kennenzulernen oder einschätzen zu können, was wichtig ist und was nicht, war, sich einfach viele Fälle anzuschauen. Ich habe sehr, sehr viele Fälle gelesen, tatsächlich nicht mal unbedingt gelöst, sondern den Sachverhalt gelesen, mir kurz Gedanken gemacht, wie man das lösen könnte, wo die Probleme wohl liegen, und dann die Lösung einfach durchgegangen, natürlich versucht auch die Lösung zu verstehen und am Gesetz nachvollziehen zu können. Und da fällt natürlich dann auch auf, wenn man jetzt 20 Fälle zum Schuldrecht AT macht, und es fällt auf, dass in 19 Fällen der 280 in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt, dann sollte man es tunlichst unterlassen, in den Grundlagen den 280 zu unterschätzen. Auf der anderen Seite aber der 284, der 285, der zwar ab und an drankommt, aber in der Vielzahl der Klausuren doch entweder gar keine Rolle spielt oder vielleicht für eine Zusatzfrage noch relevant ist.
Ja, finde ich auch einen wundervollen Ansatz. Das hatten wir uns ja auch schon im Vorfeld ein paar Mal drüber unterhalten, dass es immer wichtig ist, das rauszufiltern, was man für alle Klausuren rausziehen kann, weil das sind ja dann wirklich die Basics. Und wenn man die kann, mein Gott, kann man natürlich immer noch auf dem falschen Fuß bei einer speziellen Frage erwischt werden, aber wenn das Grundkonzept stimmt, dann ist es ja zumindest so, dass man erstmal auch ein bisschen performen kann und sich dann im Zweifel, ja, wenn man vor allem ein bisschen Gespür auch hat, die eigentlichen Probleme, die speziellerer Natur sind, dann auch durchaus erschließen kann. Wie hat sich das Ganze denn, auch deine Herangehensweise, vielleicht nach deinen ersten Klausuren, du hattest ja abgeschichtet, mit Zivilrecht begonnen und dann mit Strafrecht und öffentlichem Recht weitergemacht. Wie hatte sich das geändert? Hast du da nochmal deine Vorgehensweise geändert? Weil ich bin zum Beispiel Stand jetzt an dem Punkt, dass wenn ich dann im nächsten Monat meine Öffrechtklausuren geschrieben habe, dann mich auf Zivilrecht, auf Strafrecht mit an Sicherheit, Grenzen und Wahrscheinlichkeit ausschließlich nur noch mit Fällen vorbereiten werde. Also, gab es da bei dir auch eine Veränderung oder hat das trotzdem noch die Vergleichbarkeit und Ähnlichkeit gehabt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in dem Zeitraum, den du dann für Öffrecht und Strafrecht hattest, ja eigentlich nicht mehr so wirklich die Zeit war, um diese drei Zyklen, die du gerade eben angesprochen hast, in vollem Umfang durchzulaufen.
Was natürlich ein bisschen hinten runterfallen kann in dem zweiten Zyklus, war die konkrete Klausurbearbeitung. Einfach dem geschuldet, dass man natürlich drei Klausuren schon geschrieben hat in Realbedingungen. Aber auch in der Vorbereitung, glaube ich, habe ich insgesamt 20 Klausuren im Zivilrecht geschrieben, sodass ich im zweiten Zyklus auch verhältnismäßig, meiner Meinung nach, sogar zu wenig Klausuren geschrieben habe. Ich glaube, ich habe im Strafrecht tatsächlich nur 2 Klausuren geschrieben und im Öffrecht 5. Wird das aber auf keinen Fall weiterempfehlen, weil gerade im Strafrecht ist es enorm wichtig, einen Automatismus zu entwickeln für die Klausurbearbeitung, weil man einfach keine Zeit hat, um zu überlegen, wie man jetzt seine Lösung aufs Blatt bringt, sondern die Zeit, die man hat, muss man eben nutzen, um überhaupt eine Lösung zu entwickeln und diese dann aufs Blatt zu bringen. Hat aber nicht die Zeit, da dann groß überlegen zu können, ob man jetzt den Gutachtenstil, den verkürzten Gutachtenstil oder den Feststellungsstil nutzt oder wie man jetzt den Sachverhalt besonders gut und in schönen Worten unter den Tatbestand subsumieren kann. Deswegen würde ich da beim nächsten Mal wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Fokus drauflegen. Ich habe es jetzt in Anbetracht der Zeit ein bisschen hinten runterfallen lassen, wie gesagt. Und für mich hat sich ein zweites Problem ergeben, und zwar bin ich absolut kein Freund von Öffrecht und Strafrecht, sodass ich mich da auch bei vielen Tagen tatsächlich so ein bisschen durch den Stoff durchkämpfen musste. Darüber hinaus hatte ich während meines Studiums gerade im Öffrecht doch einige Lücken gelassen und da ein bisschen Mut zur Lücke auch bei der Klausurvorbereitung während des Studiums gehabt. Und diese Lücken musste ich dann natürlich erstmal schließen, sodass der erste Zyklus deutlich länger ging tatsächlich. Ich mich da aber durchgehend damit beruhigt habe, wie gerade eben schon angesprochen, dass ich ja schon Klausuren geschrieben habe und dass das in Öffrecht und Strafrecht ja nicht so anders sein könne. Würde ich rückblickend, wie gesagt, nicht nochmal unbedingt so machen, aber war eben dem geschuldet, dass ich relativ viele Grundlagen aufholen musste und aufarbeiten musste, sodass ich da teilweise auch damit begonnen habe, dann erstmal die Themenkomplexe zu erarbeiten. Und das zweite Problem, was sich bei mir in Öffrecht Strafrecht gestellt hat, war, dass der klassische Wiederholungszyklus, den man im Zivilrecht ja eigentlich immer hat, so ein bisschen wegfällt, weil egal, ob man Schuldrecht AT, Schuldrecht BT oder Sachenrecht macht, BGB AT spielt immer eine Rolle und so baut das BGB ja immer aufeinander auf. Im Familienrecht, Familien- und Erbrecht hat man trotzdem irgendwelche Verträge, die man auf deren Wirksamkeit überprüfen muss. Auch im Gesellschaftsrecht natürlich ganz relevante Dinge, der faktische Gesellschaftsvertrag, wo man dann die Minderjährigkeit reinprüfen muss, die Lehren, die man quasi von vorne aus den allgemeinen Teilen, aus den allgemeinen Teilen des Zivilrechts ziehen kann und die auch immer wieder später in die Argumentation einbringen kann. Das gestaltet sich in Öffrecht ganz anders. Da hast du ja das Problem, dass du Staatsbürger, Grundrechte, die vielleicht noch so ein bisschen ineinander spielen, beim Verwaltungsrecht aber schon wieder eine komplett neue Materie, sodass du da tatsächlich, beziehungsweise ich mich sehr schwer getan habe, diese typischen Wiederholungszyklen, die ich in dem ersten Teil meiner Zivilrechtsklausuren ganz automatisch drin hatte, zu etablieren, sodass ich mich da am Ende relativ stark darauf beschränkt habe, die Grundstrukturen zu erarbeiten, das heißt, die Klagearten, die Zulässigkeiten zu prüfen und die Begründetheit dann so ein bisschen auf Lücke gesetzt habe tatsächlich, weil die ja doch auch jedes Mal ein bisschen unterschiedlich ist. Und genau dadurch bedingt hat sich nicht unbedingt geplant, aber durch die Umstände eben doch eine etwas andere Herangehensweise ergeben, wobei ich tatsächlich sagen würde, die zweite Herangehensweise war definitiv nicht unbedingt förderlich, hatte am Ende dann ein bisschen Glück mit den Klausuren, auch ein bisschen Glück, dass ich doch schon die Falllösungen in dem ersten Teil so intensiv gepflegt habe, sodass ich da mit den Gutachten doch ganz gut zurechtgekommen bin, aber würde rückblickend auf jeden Fall den zweiten Zyklus, also die zweiten Klausuren anders vorbereiten.
Und wenn du jetzt schon an diesem etwas selbstkritischen Punkt bist, wenn man das so als Selbstkritik schon bezeichnen kann, was würdest du denn tatsächlich anders machen, außer jetzt dem von dir angesprochenen Vorgehen im zweiten Zyklus? Gab es da noch Dinge, wo du sagst, so im Nachhinein, okay, das hätte ich vielleicht doch sinnvollerweise noch anders machen können, um dir selbst auch vielleicht das Leben etwas erleichtern zu können, um vielleicht ein bisschen Stress rauszunehmen? Wie ist es da gewesen? Was ist dir noch aufgefallen, wo du jetzt ja nach dem erfolgreichen Staatsexamen sagen würdest, okay, so hätte es vielleicht noch ein bisschen noch erfolgreicher sein können?
Ich würde definitiv noch mehr auf Grundlagen gehen. Also ich bin ja sowieso, wie auch schon in der ersten Folge angesprochen, ganz großer Verfechter von Grundlagen. Bin auch der festen Überzeugung, dass man mit einem stabilen Grundgerüst an Grundlagen sich auch sehr viele Streitigkeiten herleiten kann, weil ja doch immer die Argumentationsstruktur eine ähnliche ist. Wenn man jetzt zum Beispiel das Minderjährigenrecht hat, dann sind ja doch zumindest immer eine Seite der Vertreter spielt ja irgendwie oder stellt auf den minderjährigen Schutz ab. Und diese Grundlagen, so die ersten 30, 40, 50 Seiten eines Lehrbuches, die man normalerweise ja ganz gern überspringt, sind eigentlich Gold wert, weil man sich dadurch sehr viel Festplattenspeicher sparen kann, indem man einfach die Grundlagen festigt und wiederholt und sich dann eben auch bei der Erarbeitung der konkreten Probleme versucht zurückzubesinnen auf eben diese Grundlagen und immer wieder mit den Grundlagen zu argumentieren. Und dadurch hat man einfach den großen Vorteil, dass man von dem vielen Stoff, den man lernen muss, ein bisschen was runternehmen kann. Und auf der anderen Seite auch in Klausuren, wo einem zunächst zumindest scheinbar unbekannte Probleme gegenüberstehen, sich eben auf sein Handwerkzeug zurückbesinnen kann und dann eben durch die Grundlagen auch schwierige bzw. unbekannte Klausuren gut lösen kann. sodass ich da tatsächlich die ersten 40, 50 Seiten eines Lehrbuchs, obwohl die manchmal ein bisschen trocken und vielleicht im ersten Moment nicht ganz so examensrelevant wirken, dringend empfehlen würde, die auf jeden Fall aufzuarbeiten und vielleicht nicht einfach nur zu konsumieren, sondern sich die wichtigsten Grundlagen rauszuschreiben und bei jedem neuen Thema, was man sich erarbeitet, zu versuchen, diese Verknüpfungen zu erstellen zu den Grundlagen, die man sich eben angeschaut hat. Da musste ich merken, dass ich mit einem Freund zusammen gelernt hatte und der diese Grundlagen einfach deutlich fitter hatte, sodass er auch dann bei Fragen, wo ich auf dem Schlauch stand beziehungsweise keine Antwort wusste, er sich seine Antwort zumindest herleiten konnte und tatsächlich sehr, sehr häufig auch der Lösungsskizze zumindest sehr nahe gekommen ist.
Was ich jetzt gerade denke, reden wir über den Freund, den ich auch kenne, oder ist das nochmal wieder anderes?
Auch über den Freund, den du auch kennst, ja.
Oh Gott, okay. Auch wieder aus dieser Riegel der Personen, die viel zu gute Examiner gemacht haben. Wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass ja fast beängstigend ist, wie verrückt das so mein Umfeld ist. Aber deshalb bin ich es auch immer ganz glücklich und froh, wenn ich mir da noch ein paar Tipps und Tricks mit rausgreifen kann und auch nochmal auf die, um nochmal auf deine Grundlagen zurückzukommen, die du gerade angesprochen hattest, finde ich das voll und ganz sinnvoll, kann ich nur bestätigen. Vor allem gibt es ja einem auch wirklich Sicherheit. Also, weil selbst wenn eine Klausur kommt, die man theoretisch lösen kann, aber man einfach das Problem im ersten Moment nicht sieht, weil man vielleicht gerade so in diesen Schockmoment kommt, weil eben was Unbekanntes da liegt, dann ist es natürlich immer wieder schön, wenn man weiß, okay, ich kann mir irgendwas aus dem Finger saugen. Und wenn es halt irgendwas ist, was vielleicht auch nicht 110%ig zielführend ist, man kommt auf jeden Fall in die richtige Richtung, hat irgendwie was, womit man so ein paar Nägel in die Wand schlagen kann, um da so ein schönes Bild seiner Klausurlösung aufzuhängen, um es mal so metaphorisch zu sagen, ist das ja immer schon ganz, ganz viel wert. Und dann macht es natürlich auch Spaß oder mehr Spaß, Klausuren überhaupt zu schreiben und zu lösen. So, weil, ja, es kann ja schon durchaus auch eher unangenehm werden, wenn man Klausuren angeht, wo man wirklich gar keine Ahnung von hat. Ich mache es zum Beispiel jetzt so bei uns im Kölner Klausurenkurs, ist der Regelfall so, dass jede Woche eine Zivilrechtsklausur angeboten wird, die ich natürlich nicht mehr mitschreibe, weil ich Zivilrecht schon geschrieben habe, und dann immer abwechselnd Öffrecht, Strafrecht jede Woche. Und ich habe es jetzt so gemacht die letzten Wochen und werde es jetzt auch planmäßig die ganze Zeit so weitermachen, dass ich, auch wenn ich natürlich erstmal öffentliches Recht im Staatsexamen schreibe, trotzdem auch die Strafrechtsklausuren mitschreibe, eben um genau das zu machen, was du eben angesprochen hast, da schon ein bisschen in der Übung zu bleiben. Und da gehe ich ja auch komplett, ohne mich jetzt richtig darauf vorbereitet zu haben, dran. Weil ich sag mal, Strafrecht habe ich zuletzt gemacht, als ich im Rep war, und das ist jetzt mehr als ein halbes Jahr her. Und da gehe ich auch nur komplett mit den Grundlagen dran und dem, was man vielleicht mal irgendwo gelesen, irgendwo aufgeschnappt hat. Und bisher ist es okay, auf jeden Fall. Ich sag mal so, es ist, man merkt, dass ich da längere Zeit mich nicht mehr intensiv mit beschäftigt habe, aber so mit Blick auf die Grundlagen auf jeden Fall okay, deshalb. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann bestätigen, was du eben gesagt hast.
Ja, das habe ich tatsächlich auch in der Vorbereitung von einem anderen Freund, der schon ein bisschen weiter war im Examen, gehört, der auch gesagt hat, dass man rechtzeitig, auch wenn man die Möglichkeit hat, wie wir beide, abzuschichten, dass man sich nicht zu verkopft auf das eine Rechtsgebiet beschränkt in der Auswertigung der Prüfungsklausuren, weil am Ende echt die Zeit wegläuft. Also bei uns ist es so, man kann jede Woche Zivilrecht schreiben und immer im Wechsel dann Öffrecht, Strafrecht. Und wenn man jetzt irgendwie 5 Monate dann für Öffrecht, Strafrecht hat oder 6 Monate, dann ist eben die Hälfte der Zeit weg, sodass das effektiv zumindest vom Klausurenschreiben nur 3 Monate sind. Und das kann am Ende relativ wenig sein. Und der zweite große Vorteil, den man hat, wenn man unbekannte Klausuren schreibt, beziehungsweise Klausuren, auf die man sich jetzt nicht explizit vorbereitet hat, ist, bringt ganz viel Sicherheit, wie du das schon gesagt hast, und vor allem Ruhe, wenn du im Examen sitzt und einen Sachverhalt umdrehst und du kennst den Fall einfach nicht und kannst mit dem Fall auch gar nichts anfangen. Ich glaube, also ich hatte das große Glück, dass mir das nicht passiert ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eines der schlimmsten Gefühle für einen Jurastudierenden ist. Dementsprechend hat man die Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten mental, sodass man in der Klausur natürlich noch geschockt wahrscheinlich ist, aber diesen Schockmoment dann auch relativ schnell überwinden kann und mit der Bearbeitung der Fallfrage beginnen kann. Und da spielen dann auch wieder die Grundlagen rein, weil letztlich mit den Grundlagen kann man jede Klausur zumindest auf 4-Punkte-Niveau lösen. Und wenn man eine Klausur vor sich liegen hat, wo man eigentlich gar keine Ahnung hat, dann sind 4 Punkte ja fast schon wie ein Lottogewinn.
Ja, und die helfen einem erstmal zu bestehen. Das ist doch so, dass das, was sich ja jeder erstmal wünscht und alles, was so hinausgeht, ist natürlich dann immer nochmal ein riesengroßer Mehrwert, ein riesengroßer Vorteil. Aber im Kern des Ganzen geht es erstmal darum, die 4 Punkte zu reißen. Ja. Was mich noch interessieren würde, Stefan, zwei große Themen tatsächlich noch, die ich auf jeden Fall hier noch mit dir beackern wollen würde, sind nämlich einmal die Vorbereitung für deine mündliche. Wie hat sich's da verändert? Wie hast du dann deine Vorbereitung angepasst? Welche Lehren hast du vielleicht dann auch für die mündliche schon ziehen können aus deiner Examensvorbereitung, wo du natürlich dann noch nicht alle Noten kanntest? Wie hat sich da dein Examen oder deine Examensvorbereitung ausgeprägt?
Das Wichtigste ist, glaube ich, auch wenn es schwierig zu sagen ist und man das eigentlich nicht hören will, man sollte nach den Klausuren auf jeden Fall nicht Jura sein lassen und zumindest einmal die Woche, zweimal die Woche ein bisschen was zu lesen, seine Aufzeichnung ein bisschen zu wiederholen, weil ich am Ende ein Stück weit überrascht wurde von meiner Ladung. Und zwar ist es bei uns in Niedersachsen so, dass mit der Ladung zur schriftlichen auch eine grobe Ladung für die mündliche mitkommt. Und da wurden wir zu Anfang März geladen. Ich habe meine Ladung dann aber schon in der zweiten Februarwoche zum 23.02. bekommen, sodass mir effektiv gut 10 Tage gefehlt haben, die ich eigentlich noch auf jeden Fall geplant hatte fürs Wiederholen. Und im Endeffekt ist es tatsächlich Gold wert, wenn man, sobald man die Ladung hat, einfach nur noch sich gezielt auf seine Prüfer vorbereiten kann und nicht noch Grundlagen machen muss. Deswegen quasi als Tipp vorangestellt, die Grundlagen sollte man durchweg zumindest ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil ich zwischen meinen Klausuren im Zivilrecht im April bis zu meiner mündlichen Prüfung Ende Februar knapp ein Jahr liegen hatte und somit relativ weit in den Grundlagen wieder anfangen musste, tatsächlich zur Wiederholung. War da auch ein bisschen geschockt, wie viel Wissen tatsächlich verschwindet. Also nicht nur Fallwissen, was ja eigentlich ganz klar ist, dass man sich die Streitstände nicht irgendwie merken kann über die Zeit. Aber selbst von den Grundlagen habe ich 1-2 Tage gebraucht, um erstmal wieder mir selbst klarzumachen, wie man Rücktritt überhaupt prüft. Und das ist natürlich dann, gerade wenn man die Ladung dann zu früh bekommt, so ein kleiner Moment, ja, in dem man so ein bisschen, ja, Selbsthass ist natürlich ein großes Wort, aber in dem man sich so ein bisschen hinterfragt, warum man jetzt die letzten 4 Monate, die man ja effektiv theoretisch hätte, nicht genutzt hat, sondern ein bisschen runtergefahren hat. Und genau deswegen, also meine Vorbereitung hat sich deswegen auf einen sehr, sehr knappen Crashkurs Grundlagen bezogen. Da habe ich viel auch mit wirklichen Crashkursen von YouTube oder Vorlesungen aus dem Internet gearbeitet, einfach um da nochmal zu hören, worum es ging, die dann auf doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit gehört, sodass man natürlich nicht alles mitbekommen hat, aber doch irgendwie zumindest das Gefühl gehabt hat, das nochmal gehört zu haben. Und der zweite Teil, der da eine wichtige Rolle spielt, ist natürlich dann die prüferspezifische Vorbereitung, sodass man ein bisschen schaut, was für Tätigkeitsschwerpunkte die Prüfer haben, was für Fälle oder Konstellationen da relevant sein könnten und natürlich auch diese klassischen Fragen, die in der mündlichen Prüfung kommen können zu Instanzenzügen oder der Tätigkeit der Staatsanwaltschaft, einfach Sachen, die man während des Studiums, wenn überhaupt, stiefmütterlich behandelt, meist gar nicht. Also ich hatte davon bis dato noch nicht so viel gehört und auch nicht so viel dazu gelesen. Das ist natürlich der zweite Aspekt, den man da abdecken muss, sodass meine Vorbereitung sehr intensiv war tatsächlich. Also ich habe viele, viele Stunden, die 2 Wochen, die ich dann hatte, genutzt, um da irgendwie auf Vordermann zu kommen. Habe das große Glück, dass ich nicht ganz so prüfungsängstlich bin. Also musste meine Psyche hat mir da keine Spielchen gespielt, sondern ich konnte mich wirklich darauf konzentrieren, den Stoff zu erarbeiten. Und genau dementsprechend, um das vielleicht zusammenzufassen, natürlich ist die Vorbereitung für die mündliche anders, weil man weniger in die Tiefe geht. Es geht bei der mündlichen, kann ich jetzt auch, nachdem ich die mündliche hatte, eigentlich nur so bestätigen, ganz viel um Grundlagen. Die Fälle allein mangels der Zeit, man hat, je nachdem wie groß das Prüfungsgremium bzw. die Anzahl der Mitprüflinge ist, maximal 1 Stunde, eher 1/4 Stunde, sodass man in den Fällen auch häufig gar nicht tief gehen kann, gerade wenn dann noch vorher abstrakte Fragen gefragt werden, ist das einfach ein Merkmal, das man sich auf jeden Fall vor Augen führen sollte, sodass ich in meiner Vorbereitung für die mündliche Prüfung kaum tatsächlich Probleme nochmal aufgearbeitet habe. Ein, zwei Klassiker, sonst aber eher aktuelle Rechtsprechungen nochmal angeschaut habe. Und genau der zweite Aspekt, den ich da in Bezug auf meine mündliche geändert habe, war auf jeden Fall die Intensität, aber auch nur dem geschuldet, dass ich doch verhältnismäßig spät angefangen habe. Und zusätzlich war es super hilfreich. Ich hatte eine Lerngruppe mit einem bzw. zwei Freunden, wo wir uns gegenseitig Prüfungen gestellt haben. Das haben wir über 4 Wochen 2 bis 3 Mal pro Woche gemacht, sodass man am Ende auch so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln konnte, in welche Richtung eine mündliche Prüfung geht. Dass man zum Beispiel nicht sagen sollte, was man mal gehört hat, aber wozu man eigentlich keine Ahnung hat. Weil wenn man ein Schlagwort in den Raum wirft in der mündlichen Prüfung, dann gibt es, glaube ich, wenig Prüfer, die da nicht nochmal nachhaken. Und dann kommt es eben sehr, sehr blöd, wenn man das Schlagwort nennt, aber das Schlagwort gar nicht verorten kann. Und genau deswegen einfach quasi nochmal diese Besonderheiten der mündlichen Prüfung kennenzulernen. Da gibt es auch, was ich auch sehr empfehlen kann, bei vielen Universitäten Möglichkeiten, eine mündliche Prüfung professionell zu simulieren, also entweder im Repetitorium oder aber auch von der Uni direkt, weil es einfach super wichtig ist, zum einen, um sein Gewissen, beziehungsweise nicht sein Gewissen, sondern eher seine Psyche so ein bisschen unter Kontrolle zu bringen, nicht mit zu viel Nervosität in die Prüfung zu gehen und zum anderen natürlich, um wirklich einmal die Modalitäten so einer mündlichen Prüfung kennenzulernen, um dann eben im Endeffekt das Wichtigste, den Kopf frei zu haben für die Fragen, die kommen und nicht nebenbei noch darüber nachdenken zu müssen, was jetzt kommt, was als nächstes kommt, wie man sich jetzt auf das nächste vorbereiten kann, sondern einfach, wie gesagt, mit freiem Kopf aufspielen kann.
Und nachdem du uns jetzt so einen sehr schönen, intensiven Einblick in die mündliche Prüfung beziehungsweise in die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung gegeben hast, würde mich jetzt nochmal quasi auch so ein bisschen Richtung Ende der Folge einmal dein Fazit zum Thema Abschichten interessieren. Also du hast ja eben schon auch dargestellt, dass du abgeschichtet hast, hast die Nachteile auch schon mal ganz kurz beleuchtet. Dann gibt es natürlich auch viele Vorteile, die dem gegenüberstehen. Wie ist es da bei dir? Was würdest du jetzt sagen in Bezug auf das Abschichten? Weil ich bin jetzt, stand jetzt sehr zwiegespalten, denke mir jetzt regelmäßig, dass ich doch eigentlich ganz froh wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte und alles auf einmal geschrieben hätte, dann natürlich mit ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Liegt aber natürlich auch einfach an dem Grund, dass nachdem ich dann Zivilrecht geschrieben hatte, Weihnachten war, es umso schwieriger war, mich jetzt in meinen verhasstes Thema des Öffrechts reinarbeiten zu müssen. Und es hat mir bisher, also ich habe bisher die Freude noch nicht entdecken können. Von daher denke ich mir, Mensch, es wäre doch schön gewesen, das auch alles sofort hinter sich zu haben. Ansonsten hat es natürlich auch, wie gesagt, Riesenvorteile, dadurch, dass man sich jetzt auf eins konzentrieren kann, nicht mit mehreren Sachen jonglieren muss gleichzeitig. Wie ist es aber da bei dir? Abschichten, top oder flop?
Um es kurz zu machen, definitiv top. Würde ich immer wieder machen. Und auch auf jeden Fall sich jedem empfehlen. Wie gesagt, das ist sehr subjektiv, aber ich würde zumindest jedem empfehlen, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, um vielleicht meine persönlichen Vor- und Nachteile nochmal kurz aufzuführen. Was du gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig und hat bei mir auch eine ganz große Rolle gespielt, dadurch, dass ich ja mich auch ohne Repetitor bzw. sonstige Hilfe auf mein Examen vorbereitet habe, konnte ich einfach meinen kompletten Lernplan auf ein Rechtsgebiet beschränken und dadurch hatte ich wirklich jeden Tag am Anfang Zivilrecht und am Ende Strafrecht oder Öffrecht, sodass man eben nicht hat, wenn man jetzt 3 Fächer parallel vorbereitet, dann 3 Tage Zivilrecht macht, meinetwegen 2 Tage Öffrecht, 1 Tag Strafrecht, dass man dann sehr, sehr wenig Strafrecht hat, kann natürlich auch anders vorbereiten, aber das wäre jetzt so die Gewichtung nach den Klausuren. Und da hat man einfach das Problem, dass man sich immer wieder neu ins Thema reinarbeiten muss. Dann kam es mir tatsächlich auch häufig unter, jetzt gerade in der Vorbereitung zur mündlichen, dass ich so ein bisschen Themen verwechselt habe beziehungsweise miteinander in Verbindung gebracht habe, obwohl überhaupt gar keine Verbindung bestand. Und dann auch bei der Argumentation innerhalb der Prüfungssimulation Gedankengänge aus einem anderen Rechtsgebiet herangezogen habe, was natürlich grundsätzlich nicht immer falsch ist, aber gerade Theoretiker sehen das doch sehr ungern, wenn man den Blick zu weit öffnet und dann zu weit in fremden Gewässern fischt. Deswegen hatte das auf jeden Fall den Nachteil, dass man da ein bisschen die falschen Verknüpfungen, beziehungsweise zumindest habe ich das gemacht, die falschen Verknüpfungen erstellt. Und der zweite große Vorteil ist meiner Meinung nach, dass man deutlich mehr in die Tiefe gehen kann. Man hat einfach deutlich mehr Zeit für das einzelne Rechtsgebiet. Das habe ich jetzt gerade auch, also ich habe ja quasi den direkten Vergleich, alles gleichzeitig vorzubereiten für die mündliche. Ist natürlich ein deutlich kürzerer Zeitraum gewesen. Aber auch wenn es jetzt zum Beispiel aufs Thema aktuelle Rechtsprechung geht, wenn man die aktuelle Rechtsprechung macht man ja normalerweise irgendwie die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen vor den Prüfungen oder vor der mündlichen dementsprechend. Und wenn man dann in diesen zwei Wochen sich auf eine aktuelle Rechtsprechung oder im zweiten Fall auf Öffrecht-Strafrecht parallel vorbereiten muss, dann kann man natürlich deutlich mehr Urteile sich nochmal anschauen, die einzelnen Urteile ein bisschen tiefer aufarbeiten, als wenn man parallel drei unterschiedliche Rechtsgebiete über die letzten drei Jahre die aktuelle Rechtsprechung aufarbeiten muss. Sodass das meine großen Vorteile waren. Der eine Nachteil, den du auch schon genannt hast, ist natürlich die Sache mit der Motivation. Sobald man einmal das Gefühl hat, fertig zu sein, dann schreibt man ja auch häufig mit Leuten, die dann von den Klausuren abgeholt werden und wirklich fertig sind, oder hat Freunde im Umkreis, die dann schon durch sind, und man selber muss sich dann zwei Wochen oder eine Woche nach den eigenen Klausuren wieder dran setzen, je nachdem, wie eng der Zeitplan ist. Und weiter lernen, gerade wenn dann noch ein Rechtsgebiet dazukommt, was man eigentlich nicht so gern mag, wie bei dir das Öffrecht, bei mir war es ja genauso, dann ist es doppelt schwer, sich da nochmal zu motivieren. Aber die Motivation ist im Endeffekt ja auch nur eine Kopfsache, also nur in Anführungsstrichen. Hab mal in der Examensvorbereitung auch den netten Spruch gehört, Disziplin schlägt Motivation, dass man einfach Motivation natürlich auch nutzen kann, um sich Ausreden zu suchen. Wenn man sich, wie ich am Anfang gesagt hatte, diese halbe Stunde jeden Tag, wenn man das schafft, die zu machen, dann ist es am Ende häufig so, nach dieser halben Stunde und wenn man einigermaßen wieder ins Themengebiet eingestiegen ist, dass es dann auch nicht schwerfällt, den Tag zwei, drei Stunden zu machen, selbst wenn man eigentlich den Tag gar keine Lust hatte. Sodass das natürlich ein Nachteil ist, aber ich glaube, der ist kompensierbar. Und der zweite Nachteil ist natürlich direkt auf die mündliche bezogen. Normalerweise sind zwischen den Klausuren und der mündlichen Prüfung, ich glaube, 3 oder 4 Monate, je nach Bundesland. Bei mir im Zivilrecht waren es jetzt, wie gesagt, ein knappes Jahr, sodass man da natürlich vor der mündlichen deutlich mehr Grundlagen nochmal wiederholen muss. Aber für mich persönlich haben die Vorteile ganz, ganz klar überwogen. Sodass ich da im Endeffekt definitiv wieder abschichten würde und wie gesagt auch jedem empfehlen würde, sich zumindest mal das System des Abschichtens anschauen würde.
Und dann würde ich doch sagen, können wir mit diesem letzten auch wieder hervorragenden Input und deinen Gedanken zum Thema Abschichten die Folge auch an dieser Stelle eintüten, abschließen und beenden. Du hast natürlich das letzte Wort, Stefan. Ich danke dir auf jeden Fall jetzt schon mal, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, uns mit in deine Gedankenwelt zu nehmen, in deine Examensvorbereitung, uns aus deinen Erfahrungen hast lernen lassen. Das hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern ebenfalls viel gebracht hat. Und falls irgendwer jetzt sich denkt, Mensch, das war wieder mal eine grandiose Folge, dürft ihr uns gerne bei Apple Podcasts und auch bei Spotify bewerten. Da kann man nämlich mittlerweile Bewertungen abgeben. Wäre toll, wenn ihr das macht. Super duper. Vielen Dank dafür, Stefan. Dir herzlichen Dank und du hast das letzte Wort.
Ja, mir bleibt auch nur, mich bei dir zu bedanken. Und vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder.
Ich hoffe doch. Also wir privat sowieso und vielleicht auch mal im Rahmen dieses Podcasts.